Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin.
Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Der Mai ist vorbei. Wir wollen auf die News des Mais zurückschauen in der berühmten Konstellation André Bajorath und ich, Jochen Siegert. Hallo André.
Hallo Jochen. Berühmt, weiß ich nicht. Bekannt vielleicht.
Ich werde häufig drauf angesprochen. Ja, fangen wir an. Wir haben interessante News von EPI. Zum einen haben die eine Kooperation mit den Bizums und SIPs und Co., also den EPI-Likes aus Spanien angekündigt und Portugal. Und Revolut hat jetzt angekündigt, Vero zu integrieren. Was sagst du dazu?
Ja, super. Also freut mich. Ich habe es auch witzigerweise gestern beim Fußball gesehen. Dort hat Vero Werbung gemacht. Also in der Bundesliga-Relegation im Dorfklassiko zwischen Heidenheim und Elversberg sah ich dann plötzlich Vero sowohl nachher auf den Interviewtafeln im Hintergrund als auch zwischendurch im Stadion auf den Banden. Also ich glaube, Vero versucht gerade Fahrt aufzunehmen und dazu gehören natürlich verschiedene Dinge. Auf der einen Seite halt Marketingdruck, davon habe ich gerade gesprochen im Fußball. Auf der anderen Seite aber natürlich das ganz, ganz Entscheidende, dass du halt die Teilnehmer dabei hast und ich glaube, so ein Kunde beziehungsweise Kunde ist es ja eigentlich gar nicht, sondern so ein Teilnehmer am Verfahren wie Revolut als wirklich mal so Vorzeige europäische Neobank ist, glaube ich, echt ein schönes Zeichen. Wird hoffentlich auch ein bisschen Bewegung in das ganze Verfahren reinbringen und möglicherweise auch als so ein Vorzeigeding dienen können, könnte ich mir jedenfalls vorstellen, wenn sie es gut integrieren und wirklich das ganze Ding dann zum Fliegen gerät. Ich glaube, heute hast du bei Revolut nicht so ein Peer-to-Peer in der Form, wie du es hast, jeweils sich selber abgewickelt.
Doch, ja,
aber, ja. Mag sein, dann immer wahrscheinlich nur in Revolut drin, ne? Also von Revolut zu Revolut. Auch zu anderen erzählen.
Du hast, und deswegen, ich finde die News sehr gut für EPI, aber der eine oder andere hat es aus meiner Sicht ein bisschen überbewertet, weil Revolut ohnehin alle lokalen Zahlverfahren, also Blick in Polen, Bizum in Spanien und Co. Schon integriert hat.
Genau,
für P2P-Zahlverfahren.
Genau, aber was ich gerade sagen wollte, sie haben kein eigenes, das hatte ich gerade gesagt.
Ach so, kein eigenes, ja.
Kein genau, eigenes, ja. Ne? Also ja. So, dass du bei N26 mit Money Beam und sowas hast, dass du da von N26-Kunde zu N26-Kunde was überweisen kannst. Also trotzdem, ganz egal, ob die jetzt irgendwie auch Blick und sowas drin haben, gut, aber dass EP dabei ist, dass Vero dabei ist, glaube ich, echt ein schönes Zeichen und vielleicht auch eine Motivation für andere Banken, die heute noch nicht dabei sind. Und die andere Meldung, die du ja gerade gesagt hast, ist ja eine, die vielleicht eher, ja, wie soll ich das sagen? Also Revolut ist ja eher so, gehört zu EPIs Hausaufgaben, also Banken dazu zu bekommen. Das andere ist wahrscheinlich eher eine strategische Frage. Schafft man es halt, den eigenen Scheme in ganz Europa auszurollen oder versucht man halt andere Schemes auf eine Art zu umarmen, dass man beiden gesichtswahrend wahrscheinlich noch sowas wie eine Marke erlaubt, aber gleichzeitig halt die Nutzer in beiden Verfahren wahrscheinlich interoperabel miteinander, ich sag mal, sprechen lässt. Also so stelle ich es mir jedenfalls gerade vor, dass du halt als Bizum-Nutzer in Spanien dann halt auch mit deutschen Vero-Kunden Geld austauschen kannst. So würde ich es mir jedenfalls vorstellen, vice versa und das gleiche mit SIPs in Portugal. Ich glaube, das war etwas, wo EPI Vero sich, wie ich finde, auch aus guten Gründen lange versucht hat, gegen, wie soll ich das sagen, zu wehren, ist vielleicht ein harter Begriff, aber zu sagen, hey, wir haben halt unser Verfahren und alle sollten eigentlich auch sich darunter subsumieren. Aber die anderen Verfahren haben natürlich auch Gas gegeben und sind ein bisschen, vielleicht in Teilen sogar weiter,
Ein bisschen? Ein bisschen sehr viel weiter.
Und insofern macht es aber, glaube ich, so, wenn du es wieder auf so einer Makroebene betrachtest, Sinn, dass europäische Verfahren an der Stelle zusammenarbeiten und man sich überlegt, wie man das Ganze, und das wird, glaube ich, dann eine spannende Frage dann für die Zukunft, wie du halt einen gemeinsamen Deckel darüber bekommst, ne? Also wie du das Ganze dann auf so einer Product Roadmap gemeinsam hinbekommst. Und deshalb kann ich schon verstehen, dass du es eigentlich versuchst, unter einem Brand, unter einer Hoheit zu machen, dass du halt nicht so eine Zerfaserung hast, weil das droht ja dann immer, wenn du nur eine Interoperabilität vereinbarst, da vereinbarst du in der Regel den kleinsten gemeinsamen Nenner, aber dann biegt möglicherweise der eine nach halb rechts ab, der andere irgendwie nach unten, der nächste nach oben und wohin auch immer. Und das ist aus meiner Perspektive immer die große Gefahr von der ach so tollen Interoperabilität, dass du halt kein gemeinsames Produkterlebnis im Zweifel erzeugen kannst. Und insofern kann ich das gut nachvollziehen, dass man das eigentlich nicht so richtig wollte, kann aber auch nachvollziehen, dass man halt jetzt diesen Weg erstmal geht, so lange ausgeholt.
Ja, total. Also letztendlich, die Interoperabilität ist im Grunde wie so ein europäisches Gesetz, ein schöner Kompromiss, aber ist es gut?
Ja, und kleinster gemeinsamer Nenner.
Genau, kleinster gemeinsamer Nenner. Schafft man es so, im schlagkräftigen Wettbewerb zu sein, aus Sicht der Akzeptanz, aus meiner Sicht auf jeden Fall, weil natürlich dann jetzt endlich die Möglichkeit besteht, dass halt die Deutschen und die Franzosen in Spanien bezahlen können, umgekehrt. Aber aus meiner Sicht immer noch 5 Fragezeichen hinsichtlich der Logos. Erkenne ich das dann? Funktioniert das wirklich in allen Formen so? Oder ist es halt wirklich nur MVP-Status? Und insofern, ich kann das schon nachvollziehen, dass EPI versucht hat, in der Vergangenheit zu sagen, nee, lass es lieber auf alle Plattformen gehen. Nur hat irgendwie die Macht des Faktischen nicht realisiert. Also die anderen Zahlverfahren haben Online-Banking-Penetration 90% plus, Millionen Kunden, Milliarden Transaktionen und EPI, völlig unbekannte Marke, völlig unbewiesenes Verfahren und sagt, ihr müsst euer zu anderes Zeug, was super erfolgreich ist, einstellen zugunsten unseres Verfahrens. Also da ist schon sehr viel Selbstbewusstsein da, sowas zu fordern.
Ja, aber Selbstbewusstsein oder aber halt auch eine Überzeugung am Produkt. Ne? Das, was ich gerade schon sagte, kann ich gut nachvollziehen, dass man das erstmal versucht. Und wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, okay, klappt nicht so richtig, dann erst den Weg gehst. Aber also ich verstehe beide Sichten und gleichzeitig bin ich ein großer Verfechter davon, dass du eigentlich gerade in der Anfangsphase nicht sofort anfängst zu zerfasern.
Total. Also bin ich vollkommen bei dir. Nur hat EPI noch kein Produkt. Hat ja noch nicht mehr E-Commerce. Die anderen sind viel weiter.
Naja, Jochen, das ist ja jetzt eine harte Sicht darauf. Natürlich gibt es ein Produkt, natürlich gibt es eine Produkt-Roadmap. Und jetzt ist die Frage in der Interoperabilität, wie musst du jetzt plötzlich deine Produkt-Roadmap anpassen und wie musst du dich plötzlich wieder den anderen, also machst du das, wovon du überzeugt bist oder machst du das, was gerade opportun ist, weil du etwas willst? Also es ist echt ein zweischneidiges Schwert. Also ich bin gespannt, wozu das dann auch führt auf der Produktseite.
Oder machst du einen typischen europäischen Kompromiss und das ist es jetzt.
Der kleinste gemeinsame Nenner,
genau,
das ist
genau.
Interoperabilität, ja.
Genau. Ja, mal schauen, wie das auch genutzt wird. Ich meine, das ist ein riesen Biz-Thema auf allen Konferenzen. Aber wenn man mal die Transaktion wirklich anschaut,
naja,
die Cross-Border-Transaktionen sind fast überschaubar.
Aber viele Leute auf Konferenzen schreien dann immer nach, auf der einen Seite nach User Experience und auf der anderen Seite nach Interoperabilität. Aus meiner Perspektive beißt sich das an so vielen Stellen.
Klar. Ja, klar.
Ne? Und jetzt wird es demnächst dann irgendwann wieder die Schreierei losgehen, warum ist das irgendwie nicht schöner gemacht oder was auch immer.
Ja, total.
Und deshalb, lange genug drüber geredet.
Bleiben wir bei Revolut. Die gehen nach Paris und die machen jetzt kurioserweise unterschiedliche Headquarters. Also jetzt ein Headquarter für Westeuropa in Paris mit der Banklizenz, ein Headquarter für in Osteuropa, wo sie eigentlich herkommen, da in Baltics. Und in London sitzen sie ja sowieso. Also von daher, du sagst gerade eben, zerfasern die Headquarter.
Naja, vielleicht ist es aber einfach auch ein Zeichen zu sagen, wir sind wirklich jetzt eine richtige Bank, wir sind auch eine mitteleuropäische Bank und wir sind nicht irgendwie so ein Fintech, so ein kleineres, was irgendwie versucht, ein paar Nischen abzugrasen, sondern wir sind wirklich eine richtige Bank und deshalb ist, glaube ich, so ein Schritt nach Paris zu gehen, einfach auch um ernst genommener zu werden, glaube ich, echt ein sehr, 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 sehr guter.
Also, wird natürlich dem einen oder anderen in Frankfurt nicht passen, dass es Paris ist und nicht Frankfurt. Aber es ist einmal wieder Paris. Also ich habe im Moment so das Gefühl, Paris zieht sehr viel internationale Fintechs dahin und hat
Buche da mit Standort.
Wen hast du noch außer Circle?
Circle ist hingegangen. Ich glaube, JP Morgan ist jetzt nach Paris gegangen. Also insofern, da hat man und auch noch irgendeine andere Investmentbank, die im Rahmen des Brexits nach Frankfurt gegangen sind, in Paris, und jetzt dann mehr und mehr Business von Frankfurt nach Paris rüberziehen.
Okay, ja.
Dann bleiben wir bei den Neobanken. N26 hat das Mobilfunkangebot gestartet. Da hatten wir das letzte Mal auch drüber gesprochen. Und ich hatte ja so ein bisschen spekuliert, das wird irgendwie so ein Discount-Angebot. Und nach dem Motto, naja, gibt schon sehr viele Discount-Angebote. Nee, ist es gar nicht. Es ist ein Vodafone-Angebot, Premium-Pricing, wo ich noch mehr Fragezeichen habe, ob die Welt darauf gewartet hat, dass N26 mit einem normalen Mobilfunktarif um die Ecke kommt.
Let's see, ne? Also ich glaube, dass da durchaus bestimmte Kunden, und gerade wenn du halt, haben wir letztes Mal, glaube ich, schon mal kurz drüber gesprochen, wenn du halt siehst, was die Kunden heute ansonsten bezahlen für ihr Mobilfunktarif, wenn du dann sofort ein Angebot machen kannst, kann das, glaube ich, ganz gut funktionieren. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass da so eine neue Telco-Schwemme so ein bisschen irgendwie auch gerade entsteht. Was du das gelesen hast, Lars Hinrichs, ehemals mal Xing, ja. OpenBC Gründer, die Alten wissen noch, was OpenBC war, das muss ich gerade lachen, der gründet gerade scheinbar auch einen neuen Telco, fand ich irgendwie auch interessant, vor allen Dingen, weil er ja auch lange Zeit im Aufsichtsrat der Telekom war. Ja. Was ich damit sagen will, vielleicht entsteht eine neue Welle, also an diesen, das sind ja, glaube ich, immer nur so virtuelle Mobilfunkbetreiber, ne? Die bauen ja kein eigenes Netz auf, sondern die sind ja eigentlich auf irgendeinem Netz aufbauend mit einer eigenen Brand. Glaube ich, damals die allerersten waren, glaube ich, die Blau-Leute oder mit die ersten, die es damals mal gemacht haben, sehr erfolgreich verkauft. Damals, glaube ich, noch an die KPG oder sowas, wie ist das Ding, diese holländische...
Die allerersten waren die Kollegen von Mobilcom.
Denkst ja,
du noch
stimmt.
An den neuen Markt?
Stimmt, hast du recht.
Die anderen kamen dann später, aber...
Ja, bei Mobilcom hat aber noch versucht, ein eigenes Netz aufzubauen.
Die haben dann versucht, die haben als virtuelle Betreiber und wollten dann ein eigenes Netz machen, genau.
Genau. Also, ja, mal sehen. Ich glaube, da werden noch ein paar Folgen, also das Mobilfunkangebot wird, glaube ich, jetzt gerade zu seinem nächsten Product Offering der Neobanken, nachdem sie halt Trading jetzt nahezu alle haben, kommt, glaube ich, jetzt das Thema Mobilfunk.
Ja. Ja, mal gespannt, wie das mit den Neobanken mehr weitergeht und ob sie da ihren Wettbewerbsvorteil bei der Innovation gegenüber den klassischen Banken, die ja auch im Kontext Banking-App und Co. ziemlich aufgeholt haben, ob sie den Vorteil da noch halten können. Insofern mal schauen, wie es da weitergeht. Bleiben wir bei Innovation und Banken. Diesmal neuer Wettbewerb durch die NFC-Öffnung auf dem iPhone, Wettbewerb zu Apple Pay. Das ist ja bei Social Media sehr emotional diskutiert worden. PayPal ist gekommen und wir hatten ja das letzte Mal über Vips, glaube ich, schon gesprochen. PayPal ist gekommen in Deutschland in Kombination auch mit einer Ratenfinanzierung und Ratenkauf. Und Curve ist es auch dazu gekommen. Da hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, dass Curve ja diese App ist, wo man hinten dran Kartenzahlung auch später nochmal verteilen kann auf andere Karten. Die haben jetzt die Apple Pay-Schnittstelle aufgemacht. Wir haben es bei Payment Banking ja auch mal getestet, wie PayPal sich da geschlagen hat. Das ist okay. Das ist ein bisschen ruckelig, aber es ist okay. Aber so der große Wurf ist es nicht, oder?
Naja, ich glaube, wenn du halt wirklich diese Bezahlvariante zu deiner Standardvariante machst, dann ist es, glaube ich, schon ein großer Wurf. Wenn du es halt als eine weitere versuchst, eigentlich einzubinden, also was ich damit sagen will. Ich habe 2 oder 3 Karten in meiner Apple Pay Wallet hinterlegt. Ja. Und da wechsle ich in der Tat selten, aber manchmal wechsle ich dann halt auch die Karte, mit der ich gerade bezahlen möchte. Das funktioniert ja nicht mit PayPal und Curve, wenn ich sie nicht als Standardkarte hinterlege. Das heißt also, der Doppelklick funktioniert da nicht, sondern nur, wenn ich sage, PayPal, bei dem Beispiel mal geblieben, soll meine Standard-Bezahlversion oder Bezahlvariante auf dem iPhone sein, dann startet sofort die PayPal-App. Ja. Ansonsten muss ich jetzt, und das ist auch okay, wenn ich daran denke, anstelle des Doppelklicks auf der Seite, um mein Apple Wallet zu starten, muss ich halt die PayPal-App starten. Dann ist es relativ leicht, ne? Dann kommt bei mir Face ID und dann gibt es oben den kleinen Button in der Mitte der PayPal-App, jedenfalls, glaube ich, so ist es gemacht, der dann heißt Bezahlen. Und dann erscheint halt die virtuelle Mastercard auf dem Display. Und dann funktioniert es genauso. Also ich hatte es jetzt gerade, weil ich relativ viel Geld auf meinem PayPal-Konto, auf meiner PayPal-Wallet hatte, habe ich jetzt in der Tat ein paar Mal gerade mit PayPal am Point of Sale bezahlt. Am Anfang einfach nur aus Neugierde und dann habe ich es einfach ein paar Mal gemacht. Also es funktioniert. Also insofern finde ich, es ist schon, ja, was heißt ein großer Wurf, aber es ist schon echt eine gute User Experience, weil du hattest sie bis dahin nicht.
Das stimmt.
Und insofern finde ich, es ist schon ein großer Wurf. Also auch wenn es jetzt gerade erstmal nur so klein wirkt und auch ein bisschen hakelig ist, aber es ermöglicht, glaube ich, wirklich eine ganze Menge Bezahlvarianten, die heute sehr schwer nur am Point of Sale hätten stattfinden können. Jetzt plötzlich einfach auch das, was wir alle jetzt gewohnt sind, nämlich einfach unser Telefon davor zu halten, damit auch zu bezahlen. Wo es halt immer noch nicht geht, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ist halt auf der Uhr und auf den anderen Apple-Devices, was ja für viele fast das Hauptdevice, also jedenfalls, wenn ich am Point of Sale spreche und ich eine Apple Watch habe, was viele Menschen da als Hauptdevice benutzen, da funktioniert es weiterhin nicht. Ne?
Ja, und ich bin mal gespannt, wie jetzt die Innovation weitergeht. Also es ist im Grunde, wir haben vorhin über MVP gesprochen, das ist ein MVP. Ich kann damit gut bezahlen und es ist in Ordnung, aber es differenziert sich jetzt nicht wirklich von Apple Pay.
Nein.
Im Gegenteil, hast schon gesagt, auf der Uhr nicht, ich habe weniger Karten dahinter, etc., etc. Aber zumindest es ist mal offen und jetzt fängt Wettbewerb an. Und ich finde, das ist eigentlich das Wichtigste, dass wir jetzt neue Möglichkeiten haben, dass da die Produktleute auf coole neue Ideen kommen und sich gegenseitig Konkurrenz machen können und jetzt und nicht Apple quasi als Monopolist auf der Schnittstelle sitzt und definiert, wer zu welchen Konditionen die Schnittstelle bekommt.
Ja, ich glaube, du hast ja gerade schon angedeutet, wenn es sowas wie Ratenbezahlung und sowas einfach relativ schnell dann darüber auch möglich ist, dann redest du halt wieder bei Produktinnovationen im Payment. Aber für mich ist das sowieso ja nur ein Auslösen oder das Hochwerfen meiner Karte. Und bei mir findet die Innovation in der Regel dahinter statt. Also du hast es gerade bei Curve angedeutet, nachher das Settlement, der richtige Begriff, nachher das Settlement noch zu verändern, auf welcher Karte das stattfindet, ist ja ein Feature, was dann Curve ausmacht. Oder bei der Trade Republic das Roundup oder sonstige Sachen. Das sind ja eher die Feature, die ich für mich, und jetzt spreche ich wieder wirklich nur ganz sehr egoistisch von mir als Use Case oder als User, die für mich interessant sind. Und das sind eher Dinge, die funktionieren im Hintergrund und sind Apple Pay losgelöst.
Ja, was ich bei Apple nicht so gut fand, also ich war da am Anfang total begeistert, es gibt die Finanzierung und solange die Transaktion noch offen ist, kann ich finanzieren. Nee, ist nicht der Fall. Auch wenn die Transaktion noch offen ist und noch nicht aufs Lastschriftkonto da ist, kann ich sie nicht mehr finanzieren. Das heißt, ich muss im Vorfeld entscheiden, ja, ich mache jetzt eine Transaktion im Betrag von X Euro und dann kann ich die entweder 30 Tage später zahlen oder in Raten finanzieren. Aber ich kann eben nicht, wie ich eigentlich dachte und wie ich also zumindest als Produktmensch mir vorstellen würde, eben später, nachdem ich die Transaktion gemacht habe, das nochmal in Ratenfinanzierung machen. Das ist aus PayPal-Sicht sehr nah am klassischen Checkout, weil ich kann auch, wenn die PayPal-Transaktion durch ist, nicht mehr eine Finanzierung machen, sondern ich muss im Checkout die Finanzierung entscheiden. Insofern, das vielleicht die Logik dahinter. Auf der POS-Seite hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass, solange die Transaktion offen ist, also sprich, die Lastschrift am nächsten Tag auf dem Konto gesettelt wird, ich eben hinten dran, also à la Curve, noch sagen kann, nee, die Transaktion bitte jetzt als Ratenfinanzierung.
Aber Jochen, ich glaube, das ist gerade ein Nerdwunsch. Die Menschen sehen nicht, dass das die Lastschrift am nächsten Tag ist.
Das mag sein.
Ja. Und insofern ist die Entscheidung im Vorfeld, wie ich bezahle, wahrscheinlich dann doch für die meisten Menschen das Normale.
Wahrscheinlich ist es eher so, dass die Leute es gar nicht leisten können und das gar nicht auf die Idee kommen, zu sagen, später zu Ratenfinanzierung zu machen, sondern zu sagen, also ich kann es mir sowieso nur bezahlen, wenn ich Raten finanziere.
Genau, das wollte ich damit sagen, also vorher.
Ja, dann gehen wir weiter. Finom hat 90 Millionen Euro eingesammelt, also insgesamt 92,3 Millionen Euro von General Catalyst Value Fund und das ist eine Finanzierung, was primär für die Kundenakquise genutzt werden soll. Insofern Gratulation an die Kollegen.
Ja, ein ganz merkwürdiger oder nee, merkwürdig nicht, aber ungewöhnlicher Deal, so habe ich das irgendwie noch nirgendwo gesehen. Den wird Geld von einem VC zur Verfügung gestellt, ohne dass eine Verwässerung stattfindet. Wirklich, was kommt? Ist das ein Kredit oder was passiert da? Oder was wird da zur Verfügung gestellt von General Catalyst?
Ja, also im Grunde ist eine KMU-Finanzierungsplattform viel.
Das verstehe
insofern,
ich.
Insofern kann es natürlich auch sein, dass das Liquidität, also Working Capital ist, also eine Kreditlinie, die verwässert nicht.
Ja, okay, dann ist es aber eine sehr euphemistische Darstellung. Also einiges ist Working Capital, was da zur Verfügung gestellt wird.
Eine Linie. Es ist, also so würde ich es interpretieren zwischen den Zahlen, ist eine Linie. Aber man weiß ja nie, wie das so im Moment läuft. Es kann auch sein, dass sie vielleicht ein Convertible haben. Oder was
einfach
auch
anders gesagt, Jochen, es ist Fremdkapital, was zur Verfügung gestellt wird, um neue Kunden auf die Plattform zu bekommen.
Das auf jeden Fall, genau.
Gut, machen wir weiter.
Finnside.
Und ganz kurz, und das, ja, sind dann auch diese Zahlen von 92 Millionen nur relativ.
Ja, also hoch. Wenn ich eine Linie mache, dann mache ich eine Linie von 90 Millionen oder 100 Millionen. Also 92,3
ist irgendwie ja, auch das komisch. Ja, vielleicht sind das Franken irgendwie umgerechnet, das sind irgendwie Euro so viel.
Ja, Finnside, das Wealth-Tech-Startup aus Frankfurt und Harvest, also quasi ist das französische Pendant, schließen sich zusammen.
Ja, wirklich interessant, was Ralf und die Kolleginnen und Kollegen da gebaut haben. Und ich meine, ich glaube, gestartet sind sie schon vor mehr als 10 Jahren. Damals wollten sie mal einen Robo-Advisor bauen und dann sind sie ja immer nur gebootstrapped, weitergelaufen, haben Kunde um Kunde auf die Plattform draufbekommen, manchmal wieder welche verloren, aber einfach wirklich beeindruckend, wie die das gemacht haben, mit ganz viel Langmut auf der einen Seite und halt nicht so typisch Venture Capital getrieben, wie wir das von einigen anderen Wealth-Tech-Playern gesehen haben. Und ich glaube, der Schritt, den sie jetzt getan haben, ist für die wahrscheinlich, wenn sie nicht Fremdkapital haben wollen oder halt auch Eigenkapital im Sinne einer Beteiligung, dann ist es wahrscheinlich der sinnvolle Weg, das zu tun, nämlich mit einem Player, der vielleicht ein bisschen größer, aber nicht viel größer ist, zusammenzugehen und wirklich einen europäischen Player zu bauen. Weil ich glaube, für das Thema Wealthtech, das hast du ganz oft alte Software, die da rumfliegt. Und da ist einfach noch eine ganze Menge zu tun. Wir reden alle seit Jahren davon, dass jetzt neue Robo-Advisor und sowas kommen. Und die Trade Republics und die Scalables und die Raisins um die Endkunden buhlen, aber halt auch die normalen Banken und auch die Privatbanken und auch so etwas wie, worüber wir eigentlich fast nie sprechen, sowas wie Maklerpools, allein der Begriff, dem werden wenige was mit anfangen können, ist halt super relevant für das Thema Wealth und dort vernünftige Software zur Verfügung zu stellen, die State of the Art ist. Da hast du, wie gesagt, nicht so viele Player und es gab irgendwie einen großen anderen Deutschen, die da in Aachen saßen, wenn du dich erinnerst, die jetzt übernommen worden sind von Amundi kürzlich, also von einem Asset Manager. Die haben jetzt auch keinen, sind jetzt auch nicht mehr unabhängig. Dann hast du natürlich so jemanden wie BlackRock, der gleichzeitig neben seinen Produkten halt auch Tech anbietet. Also so richtig, richtig viele große gibt es da auch nicht. Und insofern bin ich gespannt, was Finnside und Harvest auf die Reihe bekommen werden und was Ralf und seine Kollegen und Kolleginnen jetzt in Zukunft da machen. Also setze ich viel drauf.
Ja, und wir müssen auch sehen, das ist ja auch kein Riesenmassenmarkt an Massenkunden. Das ist ja am Ende des Tages immer noch eine Nische von einigen wenigen, die überhaupt in diesem, für die sich für diese Wealth-Management-Plattform überhaupt qualifizieren. Also von daher, der Markt ist überschaubar, da wird es wahrscheinlich mittelfristig 1-2 Player geben und das war's.
Warum glaubst du, dass es eine Nische ist? Ich glaube, es ist gar keine Nische. Ich glaube, dass einfach die Technologie für das Thema Anlegen, die Technologie für das ganze Thema, ja, sag mal, Beratung braucht im Grunde genommen jede Bank, die halt auch in das ganze Thema Investment reingeht. Das ist ja jetzt nicht, wenn wir über Wealth-Tech und Wealth-Lösungen sprechen, reden wir ja nicht über nur über die Superreichen, sondern es geht ja wirklich auch um Tools und Software für den Berater, der halt deine Eltern berät oder deinen Onkel berät. Also insofern glaube ich, ist es gar keine Nische, sondern es ist nur etwas, was vielleicht nicht ganz so in der Wahrnehmung ist wie halt andere Kernbanksysteme oder sowas.
Nee, ich gucke anders drauf. Also ja, du hast natürlich alle Banken als potenzielle Kunden, aber hinter den Banken die Kunden, die das nutzen, und die natürlich dann auch den Beitrag, den Deckungsbeitrag liefern für diese Tech-Anbieter. Das sind nicht so viele wie bei den Neobanken. Also das ist nicht ein Massenprodukt, sondern das ist dann wieder schon eine etwas spitzere Zielgruppe. Und in dem Kontext kann ich mir nicht vorstellen, dass es da irgendwie 10 oder 20 Player geben, die alle versuchen, den Banken in Software zu verkaufen, sondern dann gibt es quasi auf der Tech-Seite für die Banken 1, 2, 3 Anbieter maximal, die sich herauskristallisieren als die großen Player, wenn es nicht eine Inhouse-Lösung von der Bank ist, um den Bankenmarkt zu bedienen. Genauso wie es ja im Kartenbereich ist, gibt es auch nur Mastercard, Visa, gut, es gibt noch Amex, aber die erstmal unter Ferner liefen.
Produktanbieter sind, ne? Und genau. Du hast schon noch eine ganze Menge mehr Softwareanbieter, die halt Kartenmanagement und Fraud und sowas machen. Und wir reden ja jetzt hier eher auf dem Layer Kartenmanagement, Fraud, wenn du das vergleichen willst mit Payment. Das, was Finzart hier macht, das ist ja eher die Technologie unterhalb der Produkte.
Richtig.
Ja.
Aber dann hast du halt im Vergleich zu Karten hast du halt wieder keinen Massenmarkt. Also hast nicht irgendwie 100 Millionen Kunden in Deutschland, die dein Produkt nutzen, sondern, keine Ahnung,
maximal. Und da widerspreche ich dir wieder so ein bisschen, weil das halt, das sind ja dann, das meine ich gerade damit. Ich glaube, dass der Begriff Wells ist manchmal ein bisschen misleading, weil es halt darum geht, Beratersoftware zu machen, auch zum Beispiel für das Thema Rentenvorsorge, auch für das Thema Riester und Riester ist jetzt ein
Begriff. Okay, in dem Kontext hast du recht.
Ja. Und insofern sind es nahezu alle Kunden, die halt neben dem Girokonto halt auch ein Anlageprodukt bei einer Bank benutzen, die werden in irgendeiner Art und Weise indirekt über den Berater oder halt über die Tools im Online-Banking schon mit Unternehmen wie Finzart, die das im Hintergrund zur Verfügung stellen, in Berührung kommen. Und auch die angesprochenen Maklerpools, die ja ganz oft nah an den Versicherungen dran sind, auch die brauchen diese Tools. Also da widerspreche ich dir mit dem Massenmarkt, weißt du?
Okay. Dann gucke ich vielleicht einfach falsch drauf, weil ich gucke eher auf diese Private Banking.
Hey, du guckst auf die Banken rund um die Alster, die sind es nicht, genau, ne? Es sind wirklich alle.
Kleine Randnotiz, was mir bei dem Deal aufgefallen ist. Wenn da irgendwie so ein Deal ist, da gibt es ja irgendwie bei LinkedIn die Schulterklopf-Nachrichten und Gratulationsnachrichten. Ich habe die diesmal von beiden Seiten bekommen, nämlich, also die Postings gesehen. Nämlich von Ralf, also Finzart, und dann kurioserweise auch von der anderen Seite, von der französischen Seite, nämlich von Harvest, weil, und das wusste ich gar nicht, es war in dem Moment das aufgefallen, die CEO von Harvest, Delphine Asseraf, war, als ich bei PayPal war, mein Counterpart bei der BNP Paribas. Also als ich Finanzprodukte und Karten bei PayPal aufgebaut habe, war die BNP Paribas eine meiner Banken und Delphine war quasi mein Counterpart. Wir haben uns dann natürlich irgendwann aus den Augen verloren und dann, wenn sie Französisch postet bei LinkedIn und ich Deutsch, dann wird es auch irgendwie nicht in den Stream reingespült und plötzlich kommt sie wieder hoch und ich so, ach, guck an, Delphine, ach, die ist der CEO von Harvest, ach, das ist ja das, was ich gerade eben gesehen habe von Finzart. Also ist die Welt dann doch sehr klein im Fintech-Bereich.
Ja, in der Tat.
Machen wir weiter. 15 Millionen für Circular, das Berliner Fintech rund um Spendmanagement, Spesen und Karten Software.
Sind das nicht die beiden, die auch mal bei Finlieb dabei waren?
Exakt. Finlieb, Finreach, die haben damals mit mir Kontowechselservice bei Finreach, heute Quest.
Ja, wie auch immer.
Wie auch immer, also dann Finlieb Connect und dann Quest und wie auch immer es jetzt gerade heißt,
hochgezogen. Ich hab gerade ein Reporting bekommen, Quest.
Ja. Die haben sich dann selbstständig gemacht und haben Circular gegründet. Sind schon relativ lange am Markt, haben lange gebraucht, überhaupt an den Markt zu gehen und lange gebaut. Aber so langsam scheinen sie aus dem Markt oder aus dem Quark rausgekommen zu sein und im Markt aktiv geworden zu sein. Haben jetzt nochmal 15 Millionen als Wandeldarlehen bekommen
von der Staatsanwaltschaft. Also die waren noch lange schon am Markt. Also die gibt es
ja sehr lange,
locker schon 7-8 Jahre.
Ja. Lange vor Moss und Co. Ja.
Ja, bin gespannt. Also, aber sind die Bestandsinvestoren und als Wandeldarlehen, ja, mal gucken, ne? Also ob das nicht gerade eher so eine Bridge ist oder so eine Downround ist.
Ja. Ja, Downround nicht, weil wenn ich Wandeldarlehen mache, dann vermeide ich ja eine Bewertung. Yeah. Und schiebe das unangenehme Thema in die Zukunft. Robinhood startet eine Blockchain-Plattform in Europa und darüber sollen auch US-Wertpapiere handelbar gemacht werden. Vermutlich direkt handelbar und nicht über die europäischen Konstrukte, über, ich glaube, ADR heißen die, oder?
Hey, keine Ahnung, du erwischt mich gerade wirklich komplett auf dem falschen Fuß. Robinhood hat ja schon ein paar Mal versucht, nach Europa zu kommen, haben es ja bisher immer wieder abgebrochen. Und jetzt wollen sie, sollen das tokenisierte US-Wertpapiere sein?
Genau, ich glaube, es sind tokenisierte, genau. Ja.
die dann auf Solana oder Arbitrum laufen. Ich glaube, wir verweisen mal irgendwie auf die Jungs aus dem Allescoin Nix Muss Podcast.
Also wenn ich mir zusammenreime, ist heute, Aktien kaufe aus USA, kaufe ich die teilweise, wenn ich die hier kaufe und nicht an der Nasdaq handle, kaufe ich die nicht direkt, sondern habe da im Grunde old-fashioned tokenisierte Wertpapiere über ADRs. Das heißt, da ist dann, kaufe ich, gibt es irgendeine Investmentbank, die sagt, hier ist die Aktie A, aber das ist nicht die Aktie A, sondern ist letztendlich eine Verbriefung der Aktie A, aber die Aktie A wird in den USA gehandelt. Und das ist insofern die moderne Variante davon. So würde ich es mir zusammenreimen.
Wie gesagt, ich kann gerade nur rumstammeln und irgendwie raten und deshalb würde ich halt an Flo und Kollegen verweisen, wo ich gerade seinen Namen wieder vergessen habe. Also Flo Adomalt, ja, und sein Kollege ist
Ach so.
Der.
Ja. Ich stehe auf der gleichen Leitung.
Gleich komme ich noch drauf. Aus dem Allescoin Nichts Muss Podcast. Ja. Julius.
Ja, genau.
Entschuldigung, Julius.
Dann bleiben wir im Kontext Robin Hood. Die Kollegen, die europäische Kopie von Robin Hood, Trade Republic.
Der bessere.
Ich finde das ein bisschen angemessen, weil Robin Hood und Trade Republic doch andere Strategien haben. Wie auch immer, Trade Republic hat jetzt eine Mika-Lizenz bekommen. Das klingt ja danach, dass sie jetzt ein bisschen mehr Gas geben im Krypto-Bereich, wenn
Weiß
sie dann die
nicht.
Krypto selbst halten können.
Weiß ich nicht, Jochen, ob sie wirklich mehr Gas geben, sondern oder ob das nicht einfach nur, wenn du halt eine Bank bist, wenn du ein Broker bist, und das sind sie einfach alles, einfach nur die logische Erweiterung dafür ist, dass du deine ganzen Lizenzen, die du halt benötigst, um das Geschäft abzuwickeln, was du machen willst, einfach auch hältst. Und nicht angewiesen bis auf einen Dritten. Und deshalb war das, glaube ich, nur ein logischer Schritt, diese Lizenz auch zu beantragen. Also insofern würde ich da nicht zu viel rein interpretieren, sondern einfach nur zu sagen, jetzt haben auch die Mika-Lizenz, die halt als letzte Lizenz gerade dazugekommen ist für alle die auch Krypto handeln und Krypto-Verwahrung anbieten wollen. Insofern passt es, dass es auch von ihnen selber beantragt wurde und von der BaFin erteilt wurde.
Bleiben wir bei der Mika-Lizenz. Vivid Money hat auch eine bekommen.
Same. Was soll ich weiter dazu sagen?
So, und dritte Lizenz, jetzt keine Mika, sondern ich glaube, eine breitere Lizenz hat 360X bekommen, von dem man schon lange nichts mehr gehört. 360X ist das Spin-off von 360T, der Tochter der deutschen Börse, die im Treasury Management beides sind aktiv ist. Und die haben sich jetzt selbst nochmal neu gegründet, rund um DLT. Da ging es um NFT, Tokenisierung von Kunst und Musik. Dann war der NFT-Hype weg, dann hat man nichts mehr von denen gehört. Aber sie sind noch da und haben jetzt eine neue Lizenz bekommen. Also von daher, entweder pippen sie sich oder sie basteln noch still und leise. Man hat angefragt, was sie mit der Lizenz machen wollen. Dann hieß es nur so, ja, wir haben halt eine Lizenz und wir arbeiten damit. Also nicht so dieses Buzzword PR-Bashing, was viele andere machen, sondern erstmal Hausaufgaben machen, finde ich ganz
gut. Also es gibt ja ein neues Pilotregime, ein DLT-Pilot-Regime in Europa, sodass du halt zukünftig halt als eigene Börse auch auftreten kannst. Und ich glaube, darum geht es hier an der Stelle, dass halt 360X selber dann halt auch Börsenbetreiber sein kann auf einer Blockchain-basierten Börse und auf die Art und Weise die Rechte, über die du gerade gesprochen hast, ob es jetzt Kunst ist, aber letzten Male, als ich mit Carlo gesprochen habe, ging es auch sehr viel um das Thema Musikrechte,
ja,
also sowas wie GEMA,
ja,
dass du solche Dinge halt dann auch auf dieser Börse möglicherweise auch zu handeln bekommst. Und ich glaube, auch hier geht es wiederum um eine konsequente Entwicklung entlang der Wertschöpfung mit den Lizenzen, die dir halt gut zu Gesicht stehen. Und ich würde das nie unterschätzen, was der Kollege macht, weil der hat schon mal ganz gut auf die Reihe bekommen, was er da gebaut hat. Ich bin gespannt, aber wir könnten mal Michael oder wir könnten mal Carlo in den Podcast holen und mal mit ihnen darüber sprechen, was sie mit der Lizenz machen wollen oder was da in Aussicht steht. Aber sollten wir doch wieder ansonsten nicht weiter groß darüber spekulieren, sondern sie lieber selber direkt fragen.
Also erst das dritte Unternehmen europaweit, was es hat. Insofern das schon mal sehr, sehr gut.
Ich glaube 21X, glaube ich auch, aus Frankfurt.
Genau. Die haben wir gleich im Thema.
Ja, genau.
Nochmal kurz wegen der Musik. Ich glaube, das macht viel mehr Sinn als Kunst, weil wenn man mal ein bisschen die Presse anschaut, gibt's immer wieder Deals, wo dann Musiker ihre Lizenzrechte wegverkaufen, genau. Und da plötzlich zu Milliardären werden. Ja, also ganz
immer
bekannte
mehr,
Musiker.
Ne? Immer genau. mehr gerade.
Und die verkaufen quasi ihre zukünftigen Musik-Verlagslizenzen an Dritte, an Private Equity, die dann einen konstanten Revenue-Strom haben und der Künstler hat Cash, das Geld sofort auf der Hand. Ich nehme an, dass das in dem Kontext ist, dass dann das auch für einen Longtail, weil das macht im Moment eigentlich nur Sinn für ganz, ganz die Top-Künstler, ganz, ganz große, dass man das auch für einen Longtail, also für kleinere Künstler dann anbieten kann, dass man dann sagt, ich kaufe jetzt irgendwie hier das Lizenzrecht an dem und dem Song und wann immer der dann bei Spotify oder Apple Music gespielt wird, dann fließt ein bisschen Geld an denjenigen, der die Lizenz hat.
Ja, genau.
Check24, von denen haben wir schon lange nichts mehr gehört, von der Check24 Bank, wirbt jetzt verstärkt um Neukunden. Die bieten eine Prämie von 75 €, wenn man ein Konto eröffnet. Das ist mal aus dem Check24-Universum eine neue Story, weil bislang waren die auch so unter ferner Liefen, haben da ihr Ding gemacht, aber sind nicht mit aggressiver Werbung aufgefallen.
Ja, aber das klingt jetzt für mich gerade irgendwie echt wie ein Sack Reis.
Ja, aber ich würde erst anders sagen, es klingt danach, als hätten sie es nötig.
Das stimmt. Ein halb leerer Sack Reis.
Ja, genau. Ja, schauen wir mal, ob das dann funktioniert, ob die Leute für 75 € wechseln.
Nein.
Du hast gerade eben schon 21X genannt. Die starten ein erstes Produkt auf ihrer DLT-Basis und wollen da einen tokenisierten UBS-Geldmarktfonds handelbar machen.
Ja, wahrscheinlich ein schöner erster Use Case. Ich warte ja immer noch auf die wirklichen Real-World-Assets beziehungsweise auf die richtige Relevanz dieser ganzen Abwicklungsplattform. Aber immerhin hast du jetzt hier mal einen Marktplatz. Das fehlt ja den meisten anderen Blockchain-basierten Produkten Stand heute. Ja. Wie liquide der dann sein wird, ist ja dann die nächste Frage. Ich drücke die Daumen.
Ja, und ich meine, Geldmarktfonds von UBS kann man auch so handeln. Aber ich glaube, es geht eher dann, wenn ich Stablecoin-Anbieter bin und hintendran Transparenz schaffen möchte, wie ich die Gelder anlege, da macht es dann Sinn, dass man da das tokenisiert und dann auch neben Staatsanleihen hier so Geldmarktfonds dann
ja.
Klarna, da haben wir auch jetzt mal drüber gesprochen, über den abgesagten Börsengang. Die haben jetzt neue Zahlen.
Sag mal, hältst du es eigentlich im Nachhinein für gut, dass sie abgesagt haben? Weil die IPOs, die jetzt gerade stattgefunden haben, waren ja gar nicht so schlecht.
Also eToro war ja ein super Erfolg. Also die Aussage mit schlechtes Börsenklima scheint ja wohl...
Zu dem Zeitpunkt, als sie es abgesagt haben, hätte ich es auch unterschrieben.
Ja, an dem Tag. Aber warum hat es dann eToro jetzt geschafft, wegen des, als es sich dann besser, das Klima besser wurde, an die Börse zu gehen und Klarna nicht? Und ich glaube, das liegt hier an den Zahlen. Sie haben zwar schwarze Zahlen, aber die US-Ausfälle sind massiv gestiegen bei den US-Kunden. Das kann vielleicht auch sogar ein Indikator sein hinsichtlich eines Problems, was bei den US-Konsumenten auf der Delinquency Rate da ist. Also vielleicht dann auch später auf die Karten-Issuer zurückgeht, dass sie dann vielleicht auch mehr Ausfälle haben. Aber insofern, sie haben mehr Ausfälle in USA und vielleicht war das dann doch der Grund, der eigentliche Grund, warum der Börsengang abgesagt wurde.
Ja, mag sein. Und dass sie ihre KI-Pläne auch ein bisschen zurückschrauben mussten, ist ja nochmal eine weitere News gewesen in diesem Monat. Sie wollten ja ihre Callcenter komplett durch KI ersetzen. Das hat auch nur bedingt geklappt. Ne?
Ja, und das ist dann das Nächste. Also auf der einen Seite, wenn die Umsätze und die Kosten auf der, Risk-Seite wegbrechen und gleichzeitig aber auch die Kosten steigen, weil das mit der KI dann doch nicht so effizient ist, wie man dachte, dann passt natürlich plötzlich nicht mehr so viel zu den Informationen, die man vielleicht auf einer Roadshow den Investoren versprochen hat.
Ja, agree.
Dann die Affinity Group. Also jetzt habe ich mal gelesen, habe ich so, Affinity Group nie gehört, aber das sind diejenigen, die in Köln sitzen und Autofinanzierung neu machen.
Wir haben schon einen Podcast. Lasse mal hier im Podcast.
Genau. Unter bezahl.de ist, glaube ich, das Branding, oder?
Ja, genau.
Die haben auch eine neue Finanzierungsrunde bekommen, 23 Millionen von den, ich glaube, Bestandsinvestoren und Blackfin, neuer Partner.
Genau, ja, ist einfach total beeindruckend, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil die brauchten gerade nicht wirklich Geld. Dann plötzlich, weil die letzte Runde war wirklich vor kurzer Zeit erst.
Ja.
Und jetzt mal einfach eine nachzuschieben. Ich meine, klar, kennst du auch aus der Startup-Welt, nimm das Geld dann, wenn du es bekommen kannst. Ich glaube, dem sind sie dann auch gefolgt, diesem Motto. Also insofern beeindruckend, was die da gerade hinbekommen. Finde ich wirklich toll. Also aller Ehren wert, was Lasse und das Team da hinbekommen, weil die ja, was machen die? Sie machen eigentlich Finanzierung für Autos, wo man ja eigentlich denkt, gibt es doch eigentlich alles schon. Machen das aber vor allen Dingen halt für so Gebrauchtwagen und für kleinere Händler und überall da, wo halt möglicherweise ansonsten die normalen Autobanken nicht zum Einsatz kommen und machen das unter anderem halt auch für Reparaturen. Also die sind so komplett in der Prozessstrecke mit drin. Das heißt, wenn du halt in der Werkstatt eincheckst, dann kriegst du schon relativ schnell von denen dann halt auch die Möglichkeit, dann auch sofort deine Rechnung fürs Auschecken sofort zu bezahlen. Ne? Also nicht nur,
wie also gesagt, das repariere, Auto, bezahle später oder was?
So ungefähr, ja. Also okay. Wirklich gut. Also bezahle repariere, bezahle später. Das meine ich gar nicht, sondern dass du aber nicht an den Tresen laufen musst und wie die Karte zücken musst und sowas, sondern einfach, dass sofort ein Checkout-Prozess startet. Ne? Also dass das Ganze sozusagen online machst oder mobile machst solche Sachen machen sie halt. Genau, und jetzt Blackfin mit drin, was ja so eine Mischung ist aus VC und PE.
Ja. Ja, und PayPal Ventures hatte nochmal nachgelegt.
Genau, die waren in der letzten Runde ja schon dabei und für PayPal mit Sicherheit auch cool, in solchen Cases mit dabei zu sein, die halt hohe Tickets, hohe Warenkörbe haben. Ne?
Ja, und vor allem, das passt halt zur PayPal-Kreditstrategie.
Ja.
Insofern, und POS Go-to-Market-Strategie. Also von da, die ticken einige Boxen bei PayPal.
Machen wir weiter. Now und die Volksbank Leer schließen eine Partnerschaft.
La, ja.
Das ist ein Unterschied, also ungefähr 1000 Kilometer.
Okay. Auf jeden Fall haben die eine Partnerschaft. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema, wo wir vorhin gesprochen haben, über Finsight und Co., nämlich Wealth Management. Was macht Now? Die machen im Grunde alternative Assets, Private Equity Assets, kleinteilig. Also ich muss nicht 10 Millionen haben, um in den KKR-Fonds einzubezahlen, sondern da reichen eben 100.000.
Nee, ich glaube sogar noch weniger. Genau, es geht hier um 100.000 Kunden, die halt im Zweifel bei der Volksbank La angesprochen werden können. Ist in der Tat ja eigentlich ein Retail-Anbieter Now und gehen wahrscheinlich jetzt so B2B2C-Partnerschaften ein. Ich glaube nicht, dass sie das white-labeln werden, sondern wahrscheinlich unter ihrem eigenen Brand laufen lassen werden. Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Ja, ist halt eins von diesen typischen Themen, die wir momentan oder die wir in den letzten Monaten und fast schon Jahren auch gesehen haben, dass in dem ganzen Thema Wells noch eine ganze Menge drin steckt. Also Anlage haben wir jetzt ein paar Jahre gesehen und jetzt kommen halt auch das, was du gerade beschrieben hast, mit Alternative Assets dazu. Liquid macht das sehr stark, Moonfair macht das sehr stark. Jetzt kommt Now noch um die Ecke. Du hast da auch ein paar Regulierungen, die das Ganze unterstützen, indem du halt neue Investmentfondsprodukte in Form von LTIFs mittlerweile schaffst, die halt auch zu so einer Retailisierung der Alternative-Produkte, die sonst, wie du es gerade schon beschrieben hast, nur für Hochvermögende oder Instis angeboten werden konnten, halt als auch retailisierst und denen zur Verfügung stellst. Und wahrscheinlich gibt es da nicht so viele von den klassischen Anbietern, keine Ahnung, bei den Volksbanken wäre es ja wahrscheinlich die Union Invest, die da schon das richtige Produktangebot hat. Und deshalb gehen die wahrscheinlich jetzt eine Partnerschaft ein. Wie nachhaltig und wie lange das ist, wird man sehen. Ob nicht dann irgendwann halt auch die bestehenden Fondsanbieter, die, ich sag mal, Captive Partner, nennt man die ja meistens, dann nicht möglicherweise dann auch nachziehen. Aber let's see. Glückwunsch nach Berlin.
Ja, ich bin bei dem ganzen Thema Demokratisierung da von diesen Private Equity Themen immer etwas skeptisch, also nicht, weil ich nicht dran glaube, ich finde das sogar sehr gut, dass das zur Verfügung gestellt wird, aber wenn ich mir anschaue, wie viele Player dazwischen hängen, also gibt es einen Private Equity Fonds, der kassiert erstmal seine Private Equity Kohle. Dann gibt es in der Regel ein Family Office mit Zugang zu Private Equity Fonds, die dann das weiterverkaufen, die kassieren Kohle. Dann gibt es teilweise Moonfair und Now. Now nutzt wohl Moonfair, die auch nochmal so ein bisschen Wege Zoll nehmen. Und dann gibt es natürlich die Volksbank, die vermutlich auch noch eine Vertriebsprovision bekommt. Also da wird im Private Equity wird viel verdient und viel ausgeschüttet. Aber je mehr in der Wertschöpfungskette an Playern dazwischen sind und natürlich auch in irgendeiner Weise dafür honoriert werden, desto schwächer wird am Ende des Tages auch die Marge, die an den Endkunden ausgeschüttet wird. Schauen wir mal.
Was soll ich mir dazu sagen? Hast du völlig recht. Das ist eine Kette, die klingt nicht effizient.
Aber ich kann dann Private Equity investieren. Vielleicht muss man einfach warten, bis man die 10 Millionen hat, dann ist vielleicht sogar besser. Aber schauen
vielleicht
wir mal.
Wartet man einfach, bis normale LT-Fonds auch woanders verfügbar sind.
Oder so, genau. Taxdu übernimmt Account Digital. Die Berliner Kollegen von Taxdu waren, glaube ich, bei der BEX.
Hamburger?
Genau. Hamburger Kollegen, genau. Waren wir bei der BEX und übernehmen jetzt Account Digital. Du kennst sie, glaube ich, ein bisschen besser.
Ja, Roger oder Roger, weiß gar nicht, oder Roger, wie auch immer er ausgesprochen wird. Der eine sagt du, der andere sagt, glaube ich, so. Ist auch sehr, sehr aktiv seit einigen Monaten jetzt auf LinkedIn. Kann man mal folgen, weil er einen sehr, sehr guten Newsletter zum ganzen Thema Account-Tech oder wie auch immer man das nennen mag. Oder
Rec-Tech, oder?
Wie bitte?
Ist das nicht Rec-Tech?
Ja, es ist Rec-Tech und bei ihm geht es aber wirklich um Accounting und Bookkeeping und solche Sachen.
Ja.
Und der kommt ja sogar ursprünglich mal, glaube ich, aus einer Steuerbehörde. Der hatte lange Zeit gearbeitet. Hat er dann Taxdu gemacht, was ja eigentlich, glaube ich, die, was war das, welche Steuer haben die am Anfang gemanagt?
Das war, glaube ich, die Mehrwertsteuer für, die Cross-Border-Mehrwertsteuer für Online-Händler.
Genau, genau, das war, glaube ich, der erste Umsatzsteuer, da haben sie, glaube ich, gemacht. Und die fangen jetzt gerade an, halt auch erste weitere Unternehmen zu übernehmen, die zu ihnen angrenzen, ne? Und haben jetzt was übernommen für Buchhaltung, um das Ganze dann in der Wertschöpfungskette, über die wir gerade bei Nao gesprochen haben, die bei Nao sehr, für Nao sehr kurz, in der Summe sehr lang ist, hier ein bisschen mehr zu internalisieren. Ja, wirklich interessant, was Taxdu macht. Und ich habe mich jetzt für die nächsten Wochen mal mit Roger, Roger, wie auch immer, wie gesagt, verabredet für einen Podcast, da kann aber selber ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja, ich finde das spannend. Das Modell, was Taxdu jetzt gelöst hat, habe ich damals bei Bigpoint in-house gebaut. Und das war ein Riesenaufwand, weil irgendwann, ich weiß jetzt 2012, 13, 14, hat das Mehrwertsteuerregime sich in Europa geändert. Früher war es so, dass die Mehrwertsteuer in dem Land galt, wo der Händler saß. Deswegen ist Apple in Luxemburg gewesen, Amazon in Luxemburg, eBay und PayPal in Luxemburg, weil niedrige Luxemburger Mehrwertsteuer. Und das wurde dann geändert auf Druck von großen Ländern wie Deutschland und Frankreich, die dann gesagt haben, Moment, da fließt ja irgendwie in kleine Länder wie Luxemburg und Niederlande und Irland so viel Mehrwertsteuer im E-Commerce, das wollen wir nicht. Und dann seitdem war es so, dass die Mehrwertsteuer im Sitz des Käufers, also des Endkunden, zu zahlen ist. So, und jetzt ist natürlich dann typisch Europa, jedes Land hat einen eigenen Mehrwertsteuersatz und das heißt pro Land eigene Mehrwertsteuererklärung für den Händler. Ich habe ihn nach Rumänien das bezahlt und nach Bulgarien das und nach Frankreich das und so weiter und so fort. Und das ist natürlich ein Riesenaufwand und das kann man erstmal in-house bauen. Wenn man groß ist, ein großer Händler, ein multinational Händler, dann macht das Sinn. Und wenn ich ein kleiner Händler bin, dann habe ich ein Riesenproblem. Dann tue ich lieber kein Geschäft machen. Und Taxdu hat genau das ermöglicht, dass dann die kleineren Händler genau das wunderbar und einfach machen können.
Wie gesagt, ich wollte ihn demnächst mal in den Podcast holen, da können wir mit ihm darüber reden.
Dann D-Block startet in Deutschland, das ist ein französisches Startup zum Banking und Verwahrung von Kryptowährungen. Als ich auf der Website war, hatte ich so ein bisschen Déjà-vu, das sah so aus, wie Nuri, also ehemals Bitwala, also letztendlich die versucht haben, Banking und Krypto-Trading und Krypto-Bezahlen in eins zu bringen.
Good luck.
Ja. Dann kommen wir zu dem Personaljahr. Wir haben ja das letzte Mal über die Solaris gesprochen und die Suche nach einem neuen möglichen Solaris-CEO. Jetzt munkelt das Manager-Magazin einen Namen, der sehr interessant ist und sehr schillernd ist, nämlich der ehemalige FlatEx-Chef, der vielleicht im CV sagen kann, ich habe ja irgendwie sowas wie Solaris Bank schon mal gemacht, nämlich ich hatte damals die Fintech Group gehabt, also die BW Bank als White Label Bank hat er übernommen. Die war der Abwickler von FlatEx, deswegen hat er es übernommen und hat aber das White Label Banking as a Service Geschäft eingestellt. Der ist im Moment im Gespräch als neuer Solaris CEO.
Möglicherweise im Gespräch, ne? Also ich glaube, Kaspar hat darüber geschrieben. Ja, ich weiß nicht, ob du Bernd Förtsch kürzlich im OMR-Podcast gehört hast.
Ja, habe ich gehört, ja.
Der ja kein großer Freund, glaube ich, von Frank Niehage war.
Nein.
Oder ist. Und insofern, ja, interessant, ne? Ich meine, dass der Mann das ganze Thema Skalierung ein bisschen kann, dass er so etwas wie Fintech jedenfalls auf der Stirn stehen hat, die ist ja relativ groß wie bei dir, dass der halt auch vernetzt ist, keine Frage. ist das jetzt irgendwie ein Charmeur und ein Charismatiker? Nicht wirklich, jeweils so wie ich ihn kennengelernt habe. Passt der auf den ersten Blick zur Solaris Bank? Nee. Passt der zu einer Solaris Bank, die jetzt mittlerweile, ich glaube, nahezu komplett einer japanischen Finanzholding gehört? Ja, irgendwie schon. Wenn die jetzt Headhunter losgeschickt haben, beziehungsweise irgendwie auf den deutschen Markt geguckt haben, die wahrscheinlich geguckt, wen gab es denn da, wen gibt es denn da, wer ist da gerade frei? Da kann ich mir vorstellen, dass der Name natürlich auch fällt. Ob er es dann wird, ist eine andere Frage.
Ja. Ich reibe mich ja bei FlatEx schon an der Tatsache, das haben wir, glaube ich, auch mal schon im alten Podcast hier gesagt, dass sie ja alles Investmentbanker und Corporatebanker sind, aber ein Retail-Produkt managen. So, und es ist jetzt schon wieder so. Also, der kann Trading und der ist ein Ex-Investmentbanker, ich glaube, er hat Goldman Sachs, aber jetzt
ich glaube, Credit Suisse, glaube ich.
Bitte?
Ich glaube, Credit Suisse.
Oder Credit Suisse. Aber Kartengeschäft. aber mal gespannt. Aber gehen wir zum nächsten. Philipp Scharf geht zu Recap. Philipp war COO bei RatePay. War bei RatePay und geht als COO zu Recap. So.
Genau, er war zwischendurch bei dem Ding, was Marco Ventin in München da gegründet hat, was leider insolvent gegangen ist. Da war er, glaube ich, zwischendurch. Und da nochmal davor war er, glaube ich, nachdem er bei RatePay weg war, bei so einer Karten-Issuer-Company, was nicht so richtig funktioniert hat. Ich kenne Philipp von den Tech-Bikers und cooler Typ, netter Typ, Triathlet, der wahrscheinlich jetzt vielleicht dann auch wieder den Weg zurück von München, wo er, glaube ich, zwischendurch gewohnt hat, nach Berlin findet und passt bestimmt zu Recap. Also kann ich mir gut vorstellen. Also auch als Typ zu den Recap-Gründern, also zu und vor allen Dingen auch, weil er Fahrradfahrer ist, passt dann mit Sicherheit zu den Recap-Gründern.
Okay.
Das sind ja, dann, voll die verrückten Radler.
Und dann Gratulation sowohl an Philipp als auch an Recap.
Ja.
Und das war's an Personal, ja. Hast du sonst noch irgendwas im Kopf? Weil es ein bisschen flau gewesen, der Monat.
Weiß ich gar nicht. Ich finde, wir haben lange über die ganzen News gesprochen.
Ja, dann.
Schönen Abend.
Vielen Dank dir und bis in 4 Wochen spätestens.
Tschüss.
Tschüss.